Ich predige heute über den Propheten Daniel, Kapitel 9. Überschrieben habe ich dieses Kapitel, was zum erhörten Gebet gehört. Und ich lese die ersten Verse, und zwar 1 bis 21. Im ersten Jahr des Darius, des Medes, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr zum Propheten Jeremia gesprochen hatte, dass Jerusalem 70 Jahre verwüstet sein sollte. Ich wandte mich zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten in Sack und Asche. Ich betete zum Herrn, meinen Gott, und bekannte: Ach Herr, du großer, furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote hüten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, gesetzlos gehandelt, haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es bis heute die Schamröte ins Gesicht, wegen der Untreue, die sie gegen dich verübt haben, Judas Männer, Jerusalems Bürger und ganz Israel, seien sie nah oder fern, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, Fürsten und Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu leben, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten, ist abgewichen, hat nicht auf deine Stimme gehört. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und als Schwur im Gesetz deines Knechtes Mose geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. So hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher gesprochen hat, nämlich dass er großes Unheil über uns bringen wird, wie es unter dem Himmel noch nie vorgekommen ist, das aber nun an Jerusalem Wirklichkeit wurde. Genauso wie es in Moses Gesetz geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten den Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in all seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und deinen Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und den Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk all seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So hör nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes, auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen. Neig dein Ohr, mein Gott, hör, tu deine Augen auf, sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, hör, Herr, vergib, Herr, achte darauf. Handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Und als ich noch so betete, meine Sünde und die meines Volkes Israel bekannte und für den heiligen Berg meines Gottes betete, gerade da rührte mich der Mann Gabriel an, den ich zuvor in der Vision gesehen hatte. Amen. Ich bete. Allmächtiger Gott und um deines Sohnes willen, unser Vater, schaff, dass wir als deine Kinder dich so sehen, wie du bist, gerecht und heilig, allmächtig und voller Liebe. Und lass dein Wort heute unsere Herzen bewegen. Dir zur Ehre, uns zum Guten. Amen. Liebe Gemeinde, das, was wir da sahen, war ein Gebet von Daniel. Wir haben ihn, den Propheten Daniel, schon öfter gesehen, wie Daniel gebetet hat in Kapitel 2, in Kapitel 6. Also in Kapitel 2 hat er mit seinen Kameraden gebetet, in Kapitel 6 ist geschrieben, dass er dreimal am Tag gebetet hat. Und heute sehen wir die Voraussetzungen für ein Gebet, das Gott hört. Drei Punkte, die da auch für uns gelten. Erstens die Verbundenheit mit Gottes Wort, zweitens das Sündenbekenntnis, drittens der rechte Schlüssel. Erster Punkt, Verbundenheit mit Gottes Wort. Es ist das Jahr 539 vor Christus und Darius, der erwähnt wird, der wurde von König Kyros zum Herrscher über Babylon erhoben. Und dieser Darius ist ein Meder. Also Babylon wurde eben zerstört oder überrannt und dann übernommen. Und ja, das ist das, was hier geschehen ist. Darius hat diesen Daniel auch zum Premierminister, eigentlich mehr als Premierminister, zum obersten Fürsten über dieses Riesenreich gemacht. Und dieser Daniel, der betet da im ersten Jahr als Großfürst, als Premierminister, als Visier. Er studiert den Propheten Jeremia. Jeremia war ein Prophetenkollege, der zur selben Zeit gelebt hat. Jeremia ist jetzt nicht mehr am Leben, denn Daniel ist jetzt in den 80ern und er studiert da. Denn er will wissen, wann die Zeit dieses babylonischen Exils zu Ende ist. Und Jeremia, der hat eben geschrieben, wenn 70 Jahre voll sind, dann, ja dann. Jetzt ist Daniel, 70 Jahre voll sind. Es gab ja mehrere Deportationen. Er selbst wurde 605 vor Christus als junger Königssohn, er war der Urenkel von Hiskia, nach Babylon deportiert als Geisel. Aber es gab dann noch weitere Deportationen. Die letzte war die 587 vor Christus. Da wurde Jerusalem zerstört und auch Gottes Haus wurde zerstört. Und das ganze Volk, bis auf die Landbevölkerung, die kleinen Bauern, die durften da bleiben. Alle anderen wurden getötet oder nach Babylon verschleppt, wo sie als Sklaven waren. Das ist das, was geschehen ist. Aber jetzt will Daniel halt wissen, wann sind die 70 Jahre um? Wenn es, jetzt 605 war, wurde er als Geisel verschleppt. Vielleicht zählt das als 70 Jahre, dann müsste er bald, dann müssten die 70 Jahre bald um sein. er will das wissen. Und er betet. Und da wie er betet, das ist etwas schon Komisches. Er zählt auf dieses Gericht, dass Gott das nicht nur das Gute an seinem Volk getan hat, er hat auch das für das Volk Böse getan. Und zwar, weil das Volk böse war, weil sie ihm untreu waren, weil sie böse gegenüber ihm war, weil er verlästert wurde wegen ihm. Und da hat er dieses Wort ausgeführt, er hat sie ins Exil getrieben. Sie haben Leben und Besitz verloren. Manche haben das Leben nicht verloren. Also Daniel fängt an zu beten. Und das ist der erste Punkt. Daniel betet verbunden mit Gottes Wort. Du hast das gemacht, weil wir eben daneben waren. Deswegen hast du das getan. Er ist sehr verbunden mit Gottes Wort. Eigentlich sind das alle Beter in der Bibel. Beispiel. Apostelgeschichte 4, da werden die Apostel vom Hohen Rat, dem jüdischen Rat, der Kirchenleitung vorgeladen, verhört, eingesperrt und bedroht, dass sie nicht mehr im Namen Jesu predigen. Und die Apostel werden dann wieder freigelassen, denn die Volksmasse ist, bei denen konnte sich die Kirchenleitung nicht leisten, etwas Schlimmeres mit ihnen zu tun. Und als die Apostel dann freigelassen werden, da laufen sie zur Gemeinde und erzählen ihnen alles, was die mit ihnen getan hat. Und als die Gemeinde das hört, betet sie einmütig so. Herr, du hast durch David in Psalm 2 gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Messias. Ja, wahrhaftig. Gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, versammelten sich Herodes und Pontius Pilatus, die Heiden und das Volk Israel, um zu tun, was dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen soll. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an. Und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Also Daniel weiß, warum sie im Exil sind. Und die Gemeinde weiß auch, warum das geschehen ist, dass die Apostel da geschlagen und eingesperrt wurden. Gott hat es in seinem Wort schon gesagt. Sie sind verbunden mit Gottes Wort. Und Gott tut immer das, was er in seinem Wort sagt. Und sie bauen darauf, dass Gott, wenn er etwas sagt, es auch tut. Er hat die Macht dazu und niemand kann ihn daran hindern. Wichtig für uns ist das also nicht nur wissen, was Gott sagt, sondern auch danach leben und beten. Das ist wichtig. Man kann stundenlang beten, aber wenn man gegen sein Wort lebt und betet, wird das nichts. Es befriedigt höchstens etwas das religiöse Gefühl. Aber es wird nichts. Zweiter Punkt, das Sündenbekenntnis. Daniel weiß um die Sünden seines Volkes. Wir auch. Wir wissen, was schief läuft und was die Leute tun und was die Regierung nicht gut macht. Wir wissen das ganz genau. Aber was Daniel auszeichnet, ist, dass er kennt auch seine eigenen Sünden. Und er bekennt hier auch seine eigenen Sünden. Und das ist das, was ihn eben auszeichnet. Er betet, ach Herr, du großer, furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote behüten. Er zitiert hier 5. Mose 7, wo Gott die Kinder Israel, nachdem er ihnen erneut die 10 Gebote gegeben hat, sie ermahnt wie kleine Kinder. Wie man kleine Kinder ermahnt, tut sie, hütet sie. denn sie sind euer Leben. Ja, das wusste er. Und deswegen ermahnt Gott sie auch, dass sie das tun. Aber dann ist es so, dass Daniel in sich hineinsieht und da sieht er, dass er selbst diese Gebote jetzt nicht unbedingt mit aller Vehemenz, mit allem Eifer gehalten hat. Und wenn er das Volk ansieht, dann sieht er dasselbe. Er sieht die Sünden des Volkes und er sieht seine eigenen. Ja, wir haben Gott nicht geliebt. Hätten wir ihn geliebt, dann hätten wir getan, was er gesagt hätte. Und er sieht dann das Elend. Also er persönlich war ja ein Glaubensheld, er war immer eifrig. Er war nicht umsonst, ist er aufgestiegen bis zum zweiten Mann in diesem babylonischen Großreich. Und dann wird er auch noch der zweite Mann in dem persischen Großreich, das von Europa bis nach Indien und bis nach Afrika ging. Also er hat seine Sünde auch gesehen, wie der Apostel Paulus, der in 1. Timotheus schreibt, es ist gewiss wahr, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, wovon ich der Größte bin. Nicht wahr? Er war gut, er war sehr gut, er war in allem sehr gut und gläubig und treu. Aber er sieht in sein Inneres, wie es da zugeht. Ja, Daniel gehört zu den Gottesfürchtigen. Treue und Glauben waren bei ihm geprüft und erwiesen. Trotzdem legt er dieses umfangreiche Sündenbekenntnis ab. Er tut es einmal in der Ich-Form und dann wieder in der Wir-Form. Er identifiziert sich auch mit seinem Volk, ihren Sünden, und er schämt sich. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht. Und er sagt das zweimal mit der Schamröte. So sehr ist er sich ihrer und seiner Sünde bewusst, so sehr ist er auch eins mit den Seinen. Gehört er dazu? Beides war auch bei Daniels Herr so. Der Jesus Christus hat sich unter die Sünden der Seinen gestellt. Er hat sich mit den Seinen identifiziert. Er hat sie übernommen. Das waren dann seine Sünden, an denen Gott sich, schlecht gesagt, ausgetobt hat. Er hat sich identifiziert mit den Seinen. Schon bei der Taufe, da stellt er sich unter die Bußtaufe des Johannes. Hätte er nicht tun müssen. Und dann am Kreuz noch mehr, da stellt er sich völlig unter die Sünde der Seinen. Identifiziert sich so mit den Seinen und mit ihren Sünden und wird deswegen gerichtet. Er hatte keine Sünden. Er hat sich nur mit den Seinen identifiziert und wurde so eins mit ihnen, dass er von Gott gerichtet und verflucht und verlassen wurde. Zurück zu Daniels Gebet und Sündenbekenntnis. Daniel selbst ist tief betroffen, er zählt die ganze Sündenvielfalt auf. Es ist nicht nur, ja, ich tut mir leid, ich habe gesündigt. Er sagt, gesündigt, Unrecht getan, gesetzlos gehandelt, aufgelehnt, rebelliert, Gebote und Rechtsordnungen, abgewichen davon, untreu, nicht auf deine Stimme gehört. Das ist denn doch heftig. Wir sind von deinem Gesetz abgewichen und darum wollten wir nicht auf deine Stimme hören. Naja, ist heftig. Der Bruch des Bundes mit Gott auf jeder Ebene des Lebens. Also da kann man nicht von Liebe sprechen, kann man nicht mehr von einem Bund sprechen. Ist auch sehr persönlich, was Daniel hier tut. Er bekennt, dass sie Gottes Stimme nicht hören wollten, weil sie schon daneben waren Und deswegen wollten sie auch nicht mehr. Sie wollten daneben bleiben. Jetzt sind wir schon so weit gekommen und da gehen wir noch weiter, auch gegen Gott und sein Wort. Ja, auch wenn Gottes Stimme kam, und sie kannten Gottes Stimme, dass er hat persönlich zu ihnen geredet durch seine Knechte. Sie wussten, dass es Gottes Stimme ist, sie kannten sie. Und was haben sie gemacht? Sie haben das gemacht, was Adam gemacht hat, was dumme Jungs machen. Wenn sie etwas ausgefressen haben, und dann versteckten sie sich, wenn sie die Stimme des Vaters hören. Das ist das, was Adam gemacht hat. Und das ist eben das, was dumme Jungs auch machen. Also beim Vater, beim irdischen Vater, da kann man sich verstecken. Bei Gott nicht. Man kann Gott für sich persönlich eine Zeit lang mundtot machen, sich die Ohren zustopfen, aber das rächt sich unweigerlich. Und das ist das, was Daniel weiß und das, was er erlebt hat. Wir sehen hier, der größte Teil von Daniels Gebet ist das Sündenbekenntnis. Und ja, ist das nicht etwas dick? Nicht etwas viel? Die Fürbitte ist dann nur ganz kurz. Und die Erhörung kommt dann auch ganz schnell. Er ist gar nicht daneben. Mit diesem langen Sündenbekenntnis, das ausführlich ist und ins Detail geht. Im Alten Testament werden abgesehen von dem Psalm 7 vollständige Gebete wiedergegeben. In allen ist dieses Sündenbekenntnis drin. Also das müssen wir uns bewusst sein. 7 Gebete werden wiedergegeben und in allen ist das Sündenbekenntnis. Bei David, Salomo, Hiskia, Jeremia, Daniel. Nehemia, 2-mal bei Nehemia. Immer das Sündenbekenntnis drin. Okay. Sündenbekenntnis ist Fundament und Standard im Alten Testament. Und auch im Tempel, da sehen wir an für sich, da geht es ohne Bekenntnis der Sünde nicht ab. Wir sehen am ersten Punkt das Opfer für Sünde. Dann ist dieses Reinigungsbecken, da musste man sich reinigen von der Sünde. Und erst dann konnte man zum Altar des Gebets, zum Weihrauchaltar gehen, gereinigt. Und dort hat Gott die Sünde erhöht, das Gebet erhöht. Da ist das Gebet aufgestiegen, das Wohlangenehme. Aber erst dort. Ja gut, das ist Altes Testament. Wie sieht's im Neuen Testament aus? Wir wissen, dass der Herr Jesus im Alten Testament angekündigt war und im Tempel war er im Prinzip in den Sachen des Tempels, da war er symbolisch da. Wie sieht's jetzt mit dem Sündenbekenntnis im Neuen Testament aus? Also die erste Gemeindeordnung, die Didache, die Lehre der 12 Apostel aus dem 1. Jahrhundert, die legt es den Christen nahe, 3-mal das Vaterunser zu beten. Und sie sagt auch, wenn du in der Gemeinde bist, in der Versammlung bist, dann sollst du deine Sünden bekennen. Und das 3-mal Vaterunser beten, ja, im Vaterunser ist das Sündenbekenntnis drin. Vergib uns unsere Schuld. Es ist also auch im Neuen Testament durchaus vorhanden, die Sünde zu bekennen. In der Gemeinderede in Matthäus 18, in der der Herr Jesus zusagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, davor sagt, da geht es ums gemeinsame Gebet. Und vor dem gemeinsamen Gebet sind etliche Verse, wo es um die Bereinigung von der Sünde geht. Bindung der Sünde und Lösung der Sünde. Also Daniel übertreibt es nicht im Alten Testament mit seinem Bekenntnis. Es ist im Alten und im Neuen Testament Standard. Jesaja 59 sagt, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten, sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch, scheiden euch von eurem Gott. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Und Neues Testament, Johannes 9,31, wir wissen, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. C.S. Lewis schrieb einen Science-Fiction-Roman, Jenseits des schweigenden Planeten. Also C.S. Lewis und Tolkien, das waren Freunde und sie haben nicht nur diese mystischen Serien und Bücher geschrieben, wie Herr der Ringe und so weiter, sondern auch das Science-Fiction, das die wissenschaftliche Voraussagen, diese Romane gegründet. Ja, Jenseits des schweigenden Planeten. Da schreibt er, dass die Erde zwar wunderschön ist, aber von einem tödlichen Geist beseelt ist und kein Laut dringt von ihr zum Schöpfer. Weder Dank noch Bitte. Jenseits des schweigenden Planeten. Weder Dank noch Bitte kommt zum Schöpfer. Er hört es nicht. Sünde isoliert völlig gegenüber Gott. Und sie isoliert auch gegenüber dem Menschen. Sie muss bekannt, vergeben, gelassen werden. Sie muss weg. Dritter Punkt, der rechte Schlüssel. Daniel betet, so hör nun, unser Gott, auf das Flehen und deines Knechtes. Lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott. Höre, tu deine Augen auf, sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen, achte darauf, nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir diese Bitten an dich, sondern wegen wessen Gerechtigkeit. Er hat schon einmal den Herrn erwähnt. Um des Herrn willen, tu, bau dein verwüstetes Heiligtum wieder auf. Also das ist das. Er betet hier in wessen Namen? Sie haben den Bund gebrochen. Da keine Chance. Aber der Herr, Daniels Herr, der hat den Bund gehalten. Und sein Herr ist der Herr Jesus Christus. Den hat er im Tempel abgebildet gesehen, den hat er in seinem Wort gesehen, im Alten Testament, den hat er gesehen. Und er bittet im Namen des Herrn Jesus Christus. Um seinetwillen baut er es auf. Um seinetwillen sei barmherzig. Er hat ja den Bund gehalten. Und ich berge mich bei ihm. Ich glaube an ihn. Ich verstecke mich hinter ihm. Jetzt tu es bitte. Ja, Daniel betet um des Herrn willen, um seines Herrn willen. Und da kann er sich auf dessen Gerechtigkeit berufen und auf dessen Frömmigkeit. Obwohl er selbst ein Glaubensheld war und fromm war, aber er kann sich nur auf diesen seinen Herrn berufen, der die Sünden wegträgt und seine Gerechtigkeit zuträgt. Daniel betet hier auch nicht alleine, er bekennt seine Sünden und die seines Volkes. Er sagt auch, höre unser Gott. Also das ist Plural. Da betet er wahrscheinlich in seiner Gemeinde. Und in seiner Gemeinde ist der Herr Jesus. Und er trägt die Sünde weg. Und ist die Sünde weg, hört und handelt Gott. Er betet auch, zögere nicht um deiner selbst willen. Nicht um meinetwillen, um deiner selbst willen. Die 70 Jahre sind ja um. Oder bald um. Und du hast es gesagt. Also um deinetwillen. Wann ist es? Du hast es gesagt. Und es ist ja dein Heiligtum. Es ist ja dein Volk. So betete. Um deinetwillen. Ja, er betet für den heiligen Berg. Das ist der Tempel. Und da ist eben der Herr Jesus drin und abgebildet. Er betet, dass sie wieder eine Ehre sind, dass sein Reich, seine Gemeinde wiederhergestellt wird. Und er betet dann für sich so wie die ersten drei Bitten im Vater Unser formuliert sind. Dein Name, dein Wille, dein Reich. So betete. Er ist wie der Schrift verbunden und ist mit dem Herrn verbunden. Und wen verwundert, dass da sofort der Engel Gabriel nach dem Sündenbekenntnis und dem kurzen Gebet Daniel anrührt und ihn aufrichtet. Kommt zum Schluss. Also Schluss, ja. Gymnasium, 6. Klasse. Ich wollte etwas vom Englisch- und Sportprofessor. Und dieser Englisch- und Sportprofessor, der war alle Achtung. Wir hatten große Achtung vor ihm. Denn er war ein Olympionike, er war ein Zehnkämpfer und hat es bis ins Finale der Olympiade geschafft. Also ich komme zu ihm hin, Hände in den Taschen und sag, Herr Professor, und der sagt, nehmen Sie die Hände aus den Taschen, wenn Sie etwas von mir wollen. Und flups sind sie rausgeflogen. Mein Angesicht hat sich gerötet und meine Zunge wurde sehr, sehr schwer. Ich habe gestottert. Bei Gott muss die Sünde raus, damit wir Gottes Fürsorge bekommen. Die Tür zu Gott mit all seinem Guten ist für Sünde geschlossen. Der Schlüssel zu Gottes Güte ist der Herr Jesus Christus. Mit seinem guten Tausch. Gib mir deine Sünde und nimm mein Gutes. Amen.